B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich verrate Ihnen jetzt mal was. Bei D-Radio Wissen, da herrscht offensichtlich ein sehr fruchtbares Klima. Seit wir nämlich im Januar 2010 auf Sendung gegangen sind, haben knapp 20 Redaktionsbabys das Licht der Welt erblickt. Und außerdem stehen im Moment 5 weitere kurz davor, also sind quasi in der Pipeline. Deshalb kann man durchaus sagen, also Schlafmangel ist zum Beispiel durchaus ein Thema auf unseren Redaktionsfluren. Und natürlich redet man auch über diesen Eindruck, warum kleine Menschen eigentlich so kompliziert sein müssen. Also warum können die nachts zum Beispiel nicht alleine schlafen? Das fragt sich auch unsere Redakteurin Monika Dittrich, die selbst 2 Kinder hat, und zwar 3 und 1 Jahr alt.
Ich erinnere mich daran, als die so ganz klein waren, so kleine Säuglinge, wenn die dann nachts so stundenlang brüllen und man trägt die auf dem Arm durch die Wohnung und denkt sich nur, warum schlafen die jetzt nicht ein? Dann fragt man sich einfach, warum ist das so? Warum kommen die auf die Welt? Die können nicht schlafen, die können nicht richtig verdauen. Die können so viele Sachen einfach noch nicht. Und das ist einem völlig unverständlich, warum das so ist und warum es für die so schwierig ist, beispielsweise in den Schlaf zu finden und dann eben auch mal länger als eine Dreiviertelstunde zu schlafen und einfach so eine längere Schlafpassage aneinander zu hängen. Den Eindruck hatte ich, die kommen auf die Welt und die sind eigentlich noch gar nicht so richtig fertig. Also man muss ihnen am Anfang doch sehr helfen.
Die sind gar nicht so richtig fertig und irgendwie muss man ihnen helfen und man weiß auch nicht, warum das eigentlich so angelegt ist von der Natur. Genau dieser Frage wollen wir in dieser Sendung nachgehen. Wir, das sind aus der Online-Redaktion Sonja Ernst.
Hallo.
Unsere Praktikantin Bibero Lehmann.
Hallo.
Ich bin Verena von Keitz und wir haben uns bei diesem Thema sehr kompetente Unterstützung geholt. Nämlich unser Gast in dieser Sendung ist der Kinderarzt Herbert Renz-Polster. Er ist uns zugeschaltet vom schönen Bodensee aus dem SWR-Studio in Friedrichshafen. Guten Abend.
Ja, guten Abend ebenfalls. Ich grüße Sie alle.
Herr Renz-Polster, ist denn der Eindruck von unserer Kollegin Monika Dittrich richtig, dass die Kinder noch nicht so richtig fertig sind?
Na gut, also ganz sicher kann ich Ihnen sagen, eine Fehlkonstruktion sind die Kleinen nicht. Denn dann hätte ja die Evolution wirklich ganz schlechte Arbeit geleistet. Unsere Kinder sind nämlich tatsächlich vorbereitet, in der Welt ganz gut klarzukommen und sich zu entwickeln. Nur das Kleingedruckte ist das, dass die eben eine Geschichte in sich tragen. Und die Geschichte ist geprägt in den 200.000 Jahren der Menschheitsgeschichte, der Evolution.
Darüber wollen wir heute sprechen. Und Herr Renz-Polster, Sie sind nicht nur Kinderarzt, Sie sind auch Wissenschaftler am Mannheimer Institut für Public Health in Heidelberg. Und dann schreiben Sie auch noch jede Menge dicker Bücher, also unter anderem das Sachbuch Kinder verstehen, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und vor kurzem haben Sie noch eins draufgelegt, Menschenkinder heißt dieses Buch. Und der Untertitel, der heißt Plädoyer für eine artgerechte Erziehung. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt doch schon so viele Ratgeberbücher, mit denen Eltern vor der Geburt ihrer Kinder erschlagen werden. Was hat Sie dazu angetrieben, diese Bücher zu schreiben?
Ja, ich meine, offensichtlich leisten die Ratgeber einiges, aber trotzdem haben wir nach wie vor ganz, ganz viele Fragen und vor allem haben wir ganz verschiedene Einstellungen den Kleinen gegenüber. Das sind ja zwei ganz widersprüchliche auch Denkweisen über Kinder da. Die einen sagen zum Beispiel, zu viel Nähe könnte die Kleinen verwöhnen und die anderen sagen, ja, Nähe ist eine Grundvoraussetzung fürs Leben und fürs Urvertrauen, stärkt also die Kinder. Also zwei völlig widersprüchliche Meinungen. Und ich denke, da ist es an der Zeit, dass wir einen Schritt zurücktreten und schauen, welche Wurzeln hat denn die kindliche Entwicklung? Wo kommen die Kinder her? Was tragen sie in sich?
Erleben Sie das denn selbst auch in Ihrer Praxis als Kinderarzt, dass die Eltern so durcheinander sind und nicht wissen, was sie jetzt glauben sollen?
Absolut. Ich meine, ganz viele Fragen auch an den Kinderarzt sind eigentlich Lebensstilfragen. Ist es okay, wenn ich mein Kleines zu mir ins Bett nehme? Was meinst du, wie lange soll ich stillen? Also wir sind die erste Säugetierart, die sich also fragt, wie lange wir den Kleinen die Brust geben sollen. Und so heißt sogar, ja, was ist Langzeitstillen, werde ich dann gefragt. Was ist das gut, ist das schlecht?
Was ist denn Langzeitstillen? Was versteht man darunter? Über
ja, kürzlich,
ein Jahr hinaus.
Kürzlich in der Süddeutschen, die haben gesagt, stillen bis der Schulbus kommt. Das ist dann Langzeitstillen. Und da stellt sich dann die Frage, wenn Sie nämlich Ihre Großeltern gefragt hätten oder Ihre Eltern, dann hätten die Ihnen zum Stillen ganz unterschiedliche Angaben gegeben. Also die einen hätten gesagt, normales Stillen ist vielleicht 6 Monate, die anderen hätten gesagt, vielleicht überhaupt nicht stillen. Ja, zu der Zeit, als ich geboren wurde, so 60er Jahre, das Stillen ja fast ausgestorben. Dann Blick rund um die Erde, da sehen Sie dann auch ganz andere Stilldauern, da sind auch Kleinkinder an der Brust zugange. Und da stellt sich dann die Frage, was ist der arttypische Standard? Was ist normal in der Vergangenheit? Da muss ich vielleicht gleich dazu sagen, Vergangenheit, das bedeutet, der Lebensstil, den wir als Menschen gelebt haben, da ist er nicht industriell und auch nicht landwirtschaftlich geprägt, sondern das war der Lebensstil der Jäger und Sammler. Und als Jäger und Sammler hat der Mensch, der moderne Mensch, praktisch 99% seiner Geschichte verbracht. Und da haben sich auch ganz viele Prägungen in die Kinder eingemogelt, würde ich mal sagen. Die Kinder haben also immer wieder Herausforderungen annehmen müssen und das hat sich auch in denen niedergeschlagen und mit denen kommen sie auch auf die Welt.
Also die Kinder denken tun sie es vielleicht nicht, sie haben es in sich, dass sie sich so verhalten, als würden sie noch in so einer Sippe von Jägern und Sammlern hineingeboren.
Ganz richtig, ja. Und beim Schlafen sehen Sie es ja. Also beim Schlafen, ich weiß, Schlafen ist wirklich das Tal der Tränen für die Eltern. Aber aus Sicht der Evolution ist es eine sehr, sehr kluge Einstellung, dass die Kinder einfach sich weigern, unter willkürlichen Bedingungen einzuschlafen. Denn stellen Sie sich vor, Jäger und Sammler lebten in einer Welt, in der um das Lager herum zum Beispiel Hyänen schlichen, in der eben keine Dreifachglasfenster die Temperaturen auf den vorgeschlagenen 16 bis 18 Grad gehalten haben. Da wären die Kleinen, wenn sie das gemacht hätten, was wir gerne hätten, dass sie es tun, nämlich schön einschlafen unterm Bäumlein, die wären am nächsten Tag einfach tot gewesen.
Weil sie jemand aufgefressen hätte.
Zum Beispiel, ja, eine Hyäne hätte ihr Fingerchen angeknabbert oder eine Schlange hätte sich da dazu gesellt. Oder auch allein schon ein Temperatursturz, ja. Wenn ich hier nach draußen blicke, da ist gerade, gute, schöne, laue 18 Grad, würde ich mal sagen. Heute Nacht wird es bestimmt 3 Grad haben. Es ist für ein kleines Kind tödlich, wenn es nicht eine wärmende, schützende Person neben sich hat, weil die Kleinen, die Säuglinge und die Kleinkinder, die verlieren wegen ihrer großen Körperoberfläche sehr viel Wärme. Die brauchen allein schon, um ihre Temperatur regeln zu können, brauchen die einen Schlafpartner. Deshalb ist so, also die Kleinen, die machen nichts falsch und wir machen auch nichts falsch, aber die brutale Wirklichkeit ist die, dass ein alleine schlafendes Kind wäre zu 99% der menschlichen Geschichte ein totes Kind gewesen. Und deshalb haben unsere Kinder, das, was wir auch beobachten, sobald sie müde werden, sobald die Händchen da in die Äugchen gehen, dann treibt es die mit Macht zu ihren Bindungspersonen. Ja, dann wollen die bei uns sein. Und dann klappt es ja auch, wenn sie satt sind, müde, geborgen sich fühlen, dann knacken die ein.
Und wenn sie eingeschlafen sind, kann man sie dann doch alleine lassen im Kinderzimmer? Nicht immer, aber bei manchen funktioniert es ja schon.
Ja, bei manchen funktioniert es, bei vielen funktioniert es auch nicht. Das kommt ganz drauf an, wie die Seiten angezogen sind. Es gibt ja Kinder, mit denen können sie alles machen. Die können sie am linken Zehen aufhängen und die schlafen trotzdem. Ja, das ist alles.
Haben Sie das schon mal ausprobiert, an Ihren eigenen Kindern zum Beispiel?
das nicht. Aber Kinder sind einfach in ihrem Temperament sehr, sehr verschieden. Da haben die einen sehr stramme Seiten und die anderen eher lockere Seiten. Aber es ist so, dass insbesondere die nähebedürftigen Kleinen, so die ein bisschen empfindlicheren, die schlafen sehr schwer ohne die ständige Rückversicherung. Natürlich können die das auch dann irgendwann lernen, so durch so Übergänge, dass sie dann merken, hier ist es doch ganz angenehm und ganz sicher und so weiter. Aber ich muss sagen, ursprünglich hat jedes Kind diese Angst in sich. Und ich will sogar weitergehen. Auch wir Großen haben letzten Endes diese Angst, diese Schlafangst in uns. Da könnte ich Sie mal mitnehmen auf eine Gedankenreise. Ja, wenn Sie nämlich zum Beispiel sich vorstellen, wenn Sie zelten gehen, und dann da draußen wird es dann dunkel. Und was passiert dann mit Ihnen und Ihrem Partner? Ja, da treibt sie so ein bisschen aneinander vor. Zumal, wenn es draußen ein bisschen raschelt, dann denken Sie, vielleicht ist es doch kein Igel. Ja, und das in der sichersten aller Welten, wo Sie wissen, da ist ein Wachdienst draußen, und dann fängt es an zu tröpfeln. Und möglicherweise denken Sie dann, jetzt kommt ein Sturm und so. Und das im Sommer an der Adria. Ja. Jetzt stellen Sie sich vor, im Herbst Wildzelten dort draußen. Ja, und da raschelt es. Ja. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, da seinen Säugling oder sein Kleinkind in ein eigenes Zelt zu legen und zu sagen, da schläfst du jetzt ganz alleine, damit du früher selbstständig wirst. Ja. Das sind die Bedingungen. Ja, unter denen unsere Kinder groß geworden sind.
Das, was Sie beschreiben, also dass sozusagen Eltern versuchen, ihre Kinder schön ins Kinderzimmer zu schieben und dass man dann abends alleine mal in Ruhe den Tatort gucken kann, geschweige denn, man geht ins Kino und hat einen Babysitter. Das ist ja schon ein Phänomen, was ich auch aus Ihrem Buch herausgelesen habe, was sich vor allem in Europa wiederfindet. Und im anderen Teil der Welt wird es oft anders gehandhabt, dass die Kinder da tatsächlich mit den Eltern, mit den Beziehungspersonen zusammenschlafen und dass es da auch nicht so viel Geschrei gibt. Bevor wir auf dieses Thema näher eingehen, wollen wir aber ein bisschen Musik hören. Sie haben sich Musik gewünscht und das passende Lied jetzt zu diesem Thema ist von Gianna Nannini, Ragazzo dell'Europa. Ragazzo dell'Europa von Gianna Nannini, einer Frau, die auch in ziemlich spätem Alter, glaube ich, noch Mutter geworden ist, so mit 50 oder Sonja, ja. Du hast das gerade erzählt.
Also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ich glaube so mit 54, genau. Und sie hatte auch teils für Kritik bekommen anscheinend über ihr spätes Babyglück.
Auch ein spannendes Thema, aber unser Thema heute in der Redaktionskonferenz ist tatsächlich die Frage, warum sind Kinder so, wie sie sind? Unser Gast, Herbert Renz-Polster, er ist Kinderarzt. Er sagt, Kinder sind genau richtig so, wie sie auf die Welt kommen. Und das hat auch einen Grund, dass sie nämlich geprägt sind von der Menschheitsgeschichte, von der jahrtausendelangen Erfahrung als Jäger- und Sammlergruppen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Kinder gerade auch so in Europa irgendwie oft Probleme haben, dass sie nicht alleine einschlafen können. Vielleicht auch deswegen, weil ihre Eltern eben etwas wieder natürlich von ihnen erwarten, dass sie das können. Wir haben eben darüber gesprochen, warum es vielleicht Gründe gibt, dass sie von Natur aus das nicht möchten. Herr Renz-Polster, Sie haben viele Studien betrieben beziehungsweise viel zu dem Thema geforscht. Wie ist es denn in anderen Teilen der Welt? Wie wird da geschlafen und wie wirkt sich das auf die Kinder aus?
Ich meine, es ist so, dass nicht nur unsere Kinder irgendwie anderes von uns erwarten, als wir ihnen anbieten. Es ist auch so, dass wir unseren Schlaf selber, unseren Schlafrhythmus ziemlich weit weggerückt haben von dem, was eigentlich so in der Vergangenheit beschrieben ist und was auch beobachtet wird bei Jäger- und Sammlerkulturen. Wir haben ja das Konzept, Schlaf ist wie eine Art Koma, ja, Punkt, was weiß ich, 22 Uhr, 23 Uhr fallen wir in ein Koma und wachen morgens dann wieder auf. Das haben schon unsere Vorfahren jetzt im bäuerlichen Kontext, so 17. bis 18. Jahrhundert, hatten überhaupt nicht diese Vorstellung. Die gingen zum Beispiel davon aus, dass es zwei Nachtschlafphasen gibt, den ersten Schlaf und den zweiten Schlaf, und dass dazwischen eine ganz wichtige, ja, kontemplative Phase lag, und da gab es sogar bestimmte Rituale und Gebete.
Was heißt denn kontemplative Phase?
Ja, dass man da übers Leben nachdenkt oder dass man da der Andacht sich hingibt und auch religiös auch da bestimmte Gebete dann hat.
Wie so eine kleine Nachtmesse, die man abhält für
sich privat. Ja, fast so genau wie so eine Pause zwischen den Schlafphasen, wo man dann nicht ganz wach ist, aber auch nicht richtig schläft, aber die man nutzen kann, um sich als Mensch zu finden. Und rund um die Erde ist es so, dass da der Schlaf auch nicht jetzt als solitäres Ereignis, wo jeder für sich vollbringt, gesehen wird. Gibt es einen ganz tollen Roman von einem Australier, der nach Indien reist. Das gefällt mir deshalb, weil meine Frau in Indien aufgewachsen ist und die Szene ganz gut kennt. Ja, dann kommt er aufs Dorf und kriegt da die beste Hütte und das tollste Bett wird da extra dann für ihn hergerichtet. Als es dann dunkel wird, wird das Bett vor die Hütte gebracht. Er legt sich da rein und da ist das ganze Dorf um ihn rum. Mhm. Ja, die sagen, das ist doch eine Strafe Gottes. Der kommt aus einer ganz fremden Welt, ganz alleine, der arme Kerl, und muss da alleine schlafen. Und deshalb setzen die sich einfach dahin und reden miteinander und so. Einfach damit der das Gefühl hat, er gehört dazu. Also ein ganz anderes Konzept. Wir haben eher so ein Privates, ist was ganz Privates.
Ja, und wie zeigt sich das jetzt sozusagen in Sachen Kindern oder Babys? Wie geht man mit denen um? Die hat man natürlich dann auch immer dabei.
Die hat man immer dabei. Auch bei uns ist ja in Europa, es zerfällt ja eigentlich einen nordeuropäischen und einen südeuropäischen Schlafstil. Ja, in Südeuropa ist es, zumindest in den traditionellen Familien, ist es so, dass die Kleinen dann auch mit dabei haben. Die nehmen die eher in ihr Erwachsenenleben dann mit rein. Ist eine Party dann jetzt nicht deshalb uninteressant, weil Babys dabei sind, im Gegenteil. Und die hängen sich dann irgendwo in die Seile und schlafen dann irgendwo, aber sind dann auch dabei. Während bei uns, wir haben ja die Vorstellung, alles muss so ein bisschen ja, nach Routine laufen, so fast schon ein bisschen nach der Uhr und ja, ein bisschen industriell, würde ich fast schon sagen. Also es muss immer um die gleiche Uhrzeit zu den gleichen Bedingungen sein. Also schon in Europa sind wir uns nicht einig. Und wenn Sie weiterdenken, Mittagsschlaf zum Beispiel, ich meine, es gibt eine gute Datenbank, die das Schlafverhalten in den Kulturen untersucht, die noch beim Erstkontakt mit modernen Völkerkundlern noch ihren Lebensstil als Jäger und Sammler gepflegt haben. Gibt's immerhin 184 Kulturen, die da drin sind. Und da ist so, der Schlaf wird auch tagsüber gepflegt. Das ist auch so wie Siesta bei uns in Südeuropa. Machen ja heute auch viele Menschen so, wenn sie älter sind wieder, dass sie einen Mittagsschlaf machen. Das gehört ganz normal zum Tagesablauf. Und das fehlt natürlich mit Kindern, die natürlich ganz anders getaktet sind und dann auch noch Nähebedürfnisse beim Schlaf haben, fällt dann das umso schwerer, wenn wir dann so eine Normvorstellung haben, wie Schlaf aussehen soll. Weil Kinder, die haben ganz sicher keine Normvorstellung, wenn sie auf die Erde kommen.
Aber mich würde interessieren, ab wann hat sich das denn unsere Vorstellung geändert, dass man Kinder eben, ja, dass die dann durchschlafen müssen und dass man die nicht überall mit hinschleppt? Das war ja sicherlich früher auch anders. Also in einer bäuerischen Gesellschaft waren die Kinder sicherlich auch immer dabei. Also wann ist es denn?
Nee,
das ist schon
das war schon so? Früher. Also das ist so, dass eigentlich schon die bäuerlichen Gesellschaften, die werden in der Evolutionsbiologie auch als Crib and Cradle Cultures, also als Krippen Wiegenkulturen bezeichnet. Das heißt, die haben schon den Schritt gemacht, dass sie die menschliche Nähe, ja, die Urforderung des Kindes geht ja nach der menschlichen schützenden Nähe, haben wir ja vorher besprochen, dass sie die ersetzt haben eben durch diese Ersatzobjekte, ja, dass es für das Kind simuliert wird, dass es dann in eine Wiege kommt, dass es besungen wird. Das ist also eine Bäuerin, die das irgendwie konnte, hat ihr Kind nicht zur Feldarbeit mitgenommen, sondern hat es zu Hause gelassen. Und ist übrigens auch so bei Jäger- und Sammlerkulturen, wie zum Beispiel jetzt bei den Akka, die haben die Möglichkeit, Akka? Weil sie in Westafrika, die haben die können ihre Lager gesichert, also ja, die können auf Sammelzüge gehen, die Frauen, ohne dass sie ihre Kinder mitnehmen müssen, weil sie die Kinder in sicheren Lagern zurücklassen können mit anderen Frauen. Wenn die das können, dann lassen sie die Kinder lieber im Lager, als dass sie müssen sich vorstellen, sammeln. Ja, ist eine schwere Tätigkeit, 15 Kilometer am Tag zu laufen, manchmal 20, wenn es geht, lassen die auch ihre Kinder dann zurück. Und jetzt bei einem anderen Stamm zum Beispiel weiß man, dass dann auch die Kinder im Lager von anderen Frauen auch nicht nur betreut werden, sondern dann auch gestillt werden. Ja, also die teilen sich dann so das dann auch ein bisschen auf.
Sie sprechen da gerade was ganz Spannendes an, nämlich also die Frage, die uns ja auch umtreibt, also woher weiß man denn eigentlich? Sie sprechen davon, dass halt sozusagen die Evolution unsere Kinder prägt, dass in der Steinzeit es so und so war. Woher weiß man? Also in der Steinzeit gab es ja nun keine Videokameras, wo man das hätte überprüfen müssen. Wie geht man da wissenschaftlich an so eine Fragestellung überhaupt heran?
Genau. Also ein ganz wichtiger Datenbestand sind tatsächlich diese beobachteten Kulturen. Und das sind zum Teil Kulturen, die von Völkerkundlern beschrieben wurden. Und die
früher schon, also vor 200, 300 Jahren, oder wie?
Ja, also 300 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber ja, 200 Jahre. Anfang dieses Jahrhunderts war auch in Deutschland eine ganz, ganz reichhaltige Tradition von Völkerkundlern, die eigentlich mehr beobachtet haben. Das waren ja keine jetzt wissenschaftlichen Methodiken, die da angewandt wurden. Aber deren Berichte wurden dann ausgewertet und in eine Datenbank eingebracht, wo dann alles, jede Verhaltensweise dann klassifiziert wurde. Also zum Beispiel alles, was über Stillen gesagt wurde, was da niedergeschrieben wurde dann eben in der Rubrik verfasst, und das hat ein deutscher Wissenschaftler hat es dann auch mit ausgewertet, der Uwe Krebs aus Erlangen. Der hat also den Datenbestand dann genau analysiert, und da kam dann immer wieder Neues dazu. Noch heute werden ja steinzeitliche Kulturen, also steinzeitlich heißt Jäger und Sammler lebende Gruppen, werden ja neu entdeckt. Sie kennen vielleicht die Berichte aus Amazonien, dass da bei Hubschrauber dann immer wieder auch neue Gruppen gesichtet werden.
Das war ja jetzt auch gerade vor kurzem noch in der Zeitung. Ne? Da gab es so ein Bild von so einem bisher unentdeckten Volk, Amazonas. Solche Völker sind das dann, über die man ein bisschen Forschung betreibt und von denen dann quasi rückschließt auf die Art und Weise, wie wir vielleicht mal vor 10.000 Jahren gelebt haben.
Und Insbesondere gab es in den 70er Jahren eine große Anstrengung von amerikanischen Wissenschaftlern rund um Melvin Connor. Der hat die Kung in der Kalahari ganz genau beobachtet. Also der hat mit seiner Frau dort gelebt, am Anfang ein Jahr, dann sind sie wieder zurückgekommen, nochmal ein Jahr. Und so sind sie immer wieder, sind neue Generationen von Wissenschaftlern zu diesen Kung gefahren und haben die genau vermessen. Jede Minute, praktisch jedes Kind und jede Erwachsene hatte dann Tagebuch, was die gemacht haben. Und da gibt es auch ein Zeugnis, wo die Marie Schostak, das ist die Frau von dem Melvin Connor, die hat dann ein Interview geführt oder ganz lange Interviews geführt über das ganze Jahr mit einer Kung-Frau, Nisa heißt die, und die hat es dann auch niedergeschrieben als Buch. Das ist wirklich wunderbar. Da spricht also mit ihnen eine Frau, die selber nicht schreiben kann, erzählt das Leben einer jagenden und sammelnden Frau. Es ist ja wirklich richtig interessant, ja, weil es ist ein ganz anderes Leben, aber andererseits kommt ihnen emotional fast schon eine moderne Frau entgegen.
Woran merkt man das?
Das merkt man zum Beispiel am Rollenverständnis. Ja. Jäger und Sammler waren nicht diese hierarchischen, patriarchalischen Gruppen, wo einer gesagt hat, wo es lang geht, sondern das waren hochfunktionelle, hochkomplexe Gruppen, die nur dadurch funktionieren konnten, dass sie miteinander klarkamen, dass sie so ja ihren Egoismus gegen die Gruppeninteressen ausbalanciert haben. Und da waren Frauen, also Frauen haben ja da mindestens genauso viel zum Lebensunterhalt beigetragen und auch die Entscheidungen, das war klar, Frauen sind da genauso mit von der Partie. Also es ist ein interessantes Buch.
Und was das Schlafen angeht, da haben die auch dann wahrscheinlich nicht so Probleme mit, weil sie die Kinder auch viel dabei haben. Oder immer am Körper tragen.
Genau. Im Prinzip ja. Bei den Kung ist es sogar so, die werden extrem häufig gestillt. Da, weil es dort so heiß ist, der ist extrem trocken, ja. Da gibt's, die müssen also allein, um den Wasserhaushalt zu regulieren, müssen die praktisch ein paar Mal in der Stunde sogar an der Brust trinken. Und die tragen die auch mit sich. Und was machen Babys, wenn sie getragen werden? Die schlafen, ja. Catch as catch can. Sobald die eine Mütze Schlaf kriegen, schlafen Babys. Die haben ja noch ein ganz, bei denen baut sich noch nicht diese Schlafschuld auf, wo sie dann praktisch auf eine Riesenportion verteilen können, sondern die schlafen, wie wir sagen, opportunistisch. Sobald sich die Möglichkeit ergibt und nicht viel los ist, so quasi, dann nutzen die das, um zu schlafen. Und gerade wenn sie denken, Baby, das getragen wird, na, hat alles, was es braucht. Wenn es satt ist, dann schläft es auch mal.
Aber wenn die dann den ganzen Tag so viel schlafen, wie ist das denn dann in der Nacht? Also bekommt dann die Jäger und Sammlerin überhaupt nachts genug Schlaf oder sind die Kinder dann viel wach?
Ja, das ist auch bei uns, dem wurde nachgegangen, wie verhalten sich eine Mutter und ihr Kind, wenn sie zusammen im Bett schlafen? Wie oft wachen die Kleinen auf? Und was bedeutet es für den mütterlichen Schlaf? Und da ist das Interessante, dass Mutter und Kind, wenn die Mutter das Kind stillt, sind eigentlich eine Einheit fast schon, ja. Eine Dyade, eine Zweiheit zwar, aber wo sich wechselseitig reguliert. Wenn sie eine Kamera aufstellen über einem Bett, wo eine stillende Mutter mit ihrem Kind, mit ihrem Baby schläft, und lassen diesen Film dann nachher schnell laufen, denn es ist wie ein Tanz, und zwar ein Tanz an unsichtbaren Schnüren, wo beide miteinander sich gegenseitig sich zuwenden. Die Mutter positioniert das Kind immer wieder um. Das Kleine trinkt manchmal auch, ohne dass die Mutter richtig wach wird. Also das heißt, die sind aufeinander eingestellt. Und da hat ein amerikanischer Forscher, ist noch weitergegangen und hat die Hirnstromkurven gleichzeitig abgeleitet, also die EEGs, um die Schlafstadien zu untersuchen, und hat festgestellt, dass auch die Schlafstadien dieser miteinander schlafenden beiden, die sind aufeinander synchronisiert. Das heißt, das Kind verbringt mehr Zeit verglichen mit einem alleine in seinem eigenen Zimmer schlafenden Kind, verbringt mehr Zeit im leichteren Schlaf, und das ist gekoppelt an den Schlafverlauf der Mutter. Das heißt, wenn die Mutter wacher wird, wenn die auftaucht, dann ist auch das Kleine ist auch genauso im Leichtschlaf und trinkt dann in der Phase. Und das ist wahrscheinlich von Natur aus eine ganz kluge Lösung, weil das heißt, dass wenn das Kind nachher aufwacht und trinkt, das ist die Zeit, wo es trinken will, dann durchbricht es nicht die Schlafarchitektur der Mutter, sondern erreicht die Mutter in einer Schlafphase, wo sie sowieso schon an der Oberfläche ist. Und deshalb ist auch so, dass die Studien zeigen, dass Mütter, die mit ihren Säuglingen schlafen, die müssen zwar häufiger, also da trinkt das Kind häufiger an der Brust, wie wenn das Kind im eigenen Bettchen schläft. Aber die Mütter sind morgens von ihrer, ja, von ihrer Schlafqualität oder von ihrer Erholungsqualität sind genauso gut beziehungsweise schlecht dran wie die Kinder, wie die Mütter, die ihre Kinder im eigenen Bettchen haben. Weil die eben synchronisiert sind.
Aber das ist ja eigentlich interessant, dass das dann ganz natürlich ist, dass Mütter und Kinder in einem Bett schlafen, weil also an dieser Geschichte, dass man da vorsichtig sein muss, damit man das Baby nicht zerquetscht im Schlaf oder so, ist dann gar nichts dran.
Doch, da ist was dran. Nämlich, dass diese gemeinsame Schlafabstimmung ist eigentlich eine kommunikative Leistung. Das heißt, da besteht eine intuitive Kommunikation. Die beiden fühlen sich so quasi, die sind aufeinander eingestimmt. Mhm. Diese intuitive Kommunikation ist der Schutz. Ja. Und Mütter, die Alkohol trinken, Mütter, die rauchen, Mütter, die Drogen nehmen, können diese intuitive Kommunikation nicht leisten. Das können nur Mütter, und es ist übrigens auch so, dass Mütter nur in der Stillphase auf diese intuitive Kommunikation eingestellt sind. In der Zeit haben die diesen Draht, diesen besonderen, privilegierten Draht zueinander. Und interessanterweise, wenn man die Videos auswertet, dann positioniert eine Mutter, die mit ihrem Stillkind schläft, positioniert das Kind nicht etwa zack auf dem Bauch, ja, so wie es also nicht sein sollte, sondern immer in einer Stillposition, also auf einer Position, wo dem Kind dann erlaubt, wenn es dann wach wird, dann wieder an die Brust zu gehen. Und das ist anders, wie wenn Sie ein Kind alleine in sein Bett legen, dann hat ein Kind, das nicht diese intuitive Kommunikation mit der stillenden Mutter hat, verbringt 4 bis 5 Mal längere Zeit im Tiefschlaf. Und die sind dann auch tatsächlich, wenn sie die abends zack auf den Rücken legen, dann sind die nach einer halben Stunde immer noch zack auf dem Rücken. Ja, da ist wenig diese Bewegungen. Also es ist so ein bisschen was, wo der Schlaf erscheint uns unruhiger, obwohl er eigentlich ja zugrunde liegt eine Stillbereitschaft. Die Kleinen sind einfach, die müssen sich auch nachts wird ein Drittel der Kalorien zu sich, nehmen die ein Drittel der Kalorien zu sich. Das war in der Zeit, in der wir als Jäger und Sammler noch wirklich jede Kalorie auch nutzen mussten, sicher auch ein Plus. Nicht nur der Schutz war da, sondern auch die Möglichkeit, sich besser zu ernähren.
Das finde ich auch ganz schön. Und deshalb, also, was Sie gerade sagten, weil diese Symbiose, das erinnert einen ja so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und das klingt ja fast ein bisschen animalisch, also dass dann wieder so eine Verbindung da ist, die so selbstverständlich ist und nicht rationalisiert eben. Also das ist ja wirklich wieder ganz zurück in der Evolutionsgeschichte dann, diese Momente,
ja,
die nicht in trainiert werden.
In gewissem Sinn sind wir ja auch Tiere.
Ja, ja, aber man vergisst es oft.
Ja, klar. Ja, ja. Ja, und jetzt vom Kinderärztlichen aus gedacht ist es so, wir haben ja diese Epidemie Plattköpfe. Ja, also plattgelegene Hinterköpfe, kennen Sie vielleicht, wenn es bei Ihnen in der Redaktion so viele Babys gibt, wird es eine oder andere Mal vielleicht seine Mutter drüber klagen.
Da redet man dann nicht so drüber.
Nee, genau, das sieht man aber, ja, das sieht man, diese lagebedingte Plagiozephalie, wie wir es Kinderärzte nennen, die kommt auch daher, dass die Kinder, wenn sie im Süden, ja, sag mal in Afrika, in einem traditionellen Land reisen, wo die Kinder viel getragen werden und wo sie bei ihren Müttern schlafen, das gibt's das nicht, ja, das gibt's einfach nicht. Die haben ja diese wunderschönen runden Hinterköpfe, wo jeder denkt, oh, wunderschön, das ist ja Teil vom Kindchenschema, was uns die Kinder so ganz süß macht. Und warum bei uns epidemisch diese flachen Hinterköpfe sind, das liegt eben auch daran, dass die ja relativ viel Zeit im Tiefschlaf verbringen, wo sie sich wenig umpositionieren. Das liegen die einfach zack auf dem Rücken. Das ist ja die empfohlene Schlafposition. Und da ist der weiche Schädel einfach dem ausgesetzt. Und wenn wir sie transportieren, haben wir sie dann vor allem im Kinderwagen. Also auch gegen die Schwerkraft gelagert. Das heißt, da wird der Kopf dann schon ein bisschen zurechtgezogen. Und eigentlich, also kulturell gesprochen, können wir sagen, das ist ein kultureller Pflegefehler. Sagen Sie es aber niemand.
Nein, wir hören lieber noch Musik an dieser Stelle. Herr Renz-Polster, genau. Sie haben sich auch noch Musik gewünscht, die ich vorher nicht kannte, aber sehr schön finde, von Jasmin Levy oder Levy, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
Levy, glaube ich.
Ja. Levy, und das Lied heißt Una Noche Mars. Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Das, ein Freund von mir, ein guter Freund, hat mir das empfohlen und ich finde, das klingt so sehnsüchtig. Das ist, ich glaube, ist eine alte jüdische Musiktradition, wo da drin ist. So, da liegt doch so viel Lebenssehnsucht drin. Ich finde es wunderbar.
Vielleicht auch ein bisschen Lebenssehnsucht von Müttern, die zu wenig Schlaf bekommen nach einer weiteren Nacht, in der sie mal durchschlafen können, von Jasmin Levy. Sie hören die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen und wir sprechen über ein sehr spannendes Thema, nämlich was Babys mit der Steinzeit zu tun hat und ob die aus der Steinzeit quasi in unsere Neuzeit hineingefallen sind. Hier bei mir im Studio sind Sonja Ernst aus der Online-Redaktion und Bibero Lehmann und zugeschaltet aus Friedrichshafen ist uns der Kinderarzt Herbert Renz-Polster. Und wir haben uns eben hier während der Musik gefragt im Studio, ist es denn einfach so, dass also sozusagen unsere Gesellschaft heute sich immer weiter wegentwickelt von dem, wie es eigentlich früher war, wie es ganz natürlich war? Wir haben eben darüber gesprochen, dass auch gerade in so Jäger- und Sammlergemeinschaften es ganz selbstverständlich ist, wie Mutter und Kind beieinander liegen nachts und zusammen schlafen. Und unsere Gesellschaft scheint ja aber immer mehr in die Richtung zu gehen, dass es einfach nicht zusammenpasst. Herr Renz-Polster.
Ja, bei dieser wunderschönen Musik können Sie miteinander reden.
Nee. Wir können ja, sie genießen. So. Wir müssen multitaskingfähig sein im Journalismus. So ist das
ja,
immer.
Die Frauen, ja, wunderbar.
Ja, das auch. Ne?
Ja, es ist tatsächlich so, die Menschen verrücken die Kulissen immer wieder neu. Ja, das liegt in unserer Natur als Menschen, dass wir Kultur schaffen. Also, dass wir immer wieder alles überdenken und neu unseren Lebensstil neu einrichten. Das ist übrigens auch so bei steinzeitlich lebenden, also als Jäger und Sammler lebenden Kulturen. Die sind überhaupt nicht gleich und identisch, sondern die sind auch jeweils, stellen Anpassungen dar an die lokalen und klimatischen Verhältnisse, je nachdem wie dort die Ressourcen der Umwelt genutzt werden können. Entsprechend sind auch die Gesellschaften anders. Das heißt, es gibt nichts wie Naturvölker. Früher hat man gesagt, Naturvölker suggeriert so quasi, die haben keine Kultur. Aber in Wirklichkeit sind alle Menschen darauf erpicht, Kultur zu schaffen. Das ist unsere Natur. Und deshalb ist klar, dass es Spezialisierungen gibt. Und wenn ich sage, im Bereich der Säuglingspflege oder Umgang mit Säuglingen, dann ist das eine von den Dingen, die rund um die Erde eben konstant gewesen sind, weil die Herausforderungen in dem Bereich immer die gleichen waren. Ja, also Schutzbedingungen während des Schlafes zum Beispiel. Es war immer, wenn wilde Tiere ums Lager schlichen, dann war das eben wichtig, dass die so geschlafen haben. Aber das heißt, ja, wir haben unsere Kulissen weit weg gerückt von dem, was wir als Jagende und Sammelnde Horten gehabt haben. Und das bedeutet tatsächlich, dass es sowas gibt wie eine Fehlanpassung oder ein Mismatch, wie es auch genannt wird, eine mangelnde Passung zwischen dem, was wir aus der Geschichte mit ins moderne Leben bringen. Weil wenn Sie sich vorstellen, die neuen Lebensbedingungen, die radikal anders sind von denen der jagenden und sammelnden Gruppen, die sind ja noch gar nicht so alt. Das ist also menschheitsgeschichtlich nur ein Augenblick. Und da sind wir eben biologisch nicht drauf vorbereitet, haben aber inzwischen ein Leben, wo da gar nicht mehr dazu passt. Im Grunde sind wir also vorbereitet auf ein Leben, das es so gar nicht mehr gibt. Wenn Sie denken, Übergewicht, warum haben wir Übergewicht? Also eben diese Fehlanpassung. Wir sind eben nicht neben dem Kühlschrank aufgewachsen, sondern in einer Umwelt, wo wir uns ständig bewegen mussten, wo wir eben bestimmte Nahrungsmittel nur hatten. Und leben heute in einer Welt, wo wir eigentlich direkt neben dem Kühlschrank leben, jederzeit aufmachen können, uns wenig bewegen. Und natürlich ist diese Fehlpassung schuld daran, dass Menschen immer öfter krank werden, dick werden, Bluthochdruck haben und so weiter.
Sie haben da ein gutes Stichwort gesagt. Oder Sonja, du wolltest noch was sagen?
Genau, diese Fehlanpassung führt die dazu, dass in Ihrer Kinderarztpraxis Ihnen andere Fragen gestellt werden, die Sie verwundern. Sie sagten am Anfang, viele Fragen mittlerweile Ihrer Patienten gehen eher in Richtung Lebensstil, sind gar nicht wirklich wichtig, würde ich mal sagen, oder grundsätzlich. Ändert sich
doch,
das?
Unser Leben. Lebensstilfragen sind wichtig, weil die dafür sorgen, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Es geht ja nicht nur um Krankheiten. Ja. Früher war es ja einfach, da waren die Kinder so quasi, die hatten dann Infektionskrankheiten und heute sind es oft sehr komplexe Krankheiten, die man eigentlich schon fast als soziale Krankheiten bezeichnen müsste. Nehmen wir mal die Sprachentwicklungsprobleme. Das sind ja keine an einer bestimmten Masche der festzumachenden Krankheiten, sondern das sind Krankheiten des sozialen Bindegewebes. Also Kinder, die nicht in einer reichhaltigen sozialen Welt aufwachsen, die entwickeln sich auch sprachlich nicht richtig. Und da ist es dann wieder so für einen Kinderarzt, ja, was kann man da machen? Soziale Bindegewebe stärken, das können Sie nicht durch Massage, sondern das können Sie eigentlich nur, indem Sie für andere Rahmenbedingungen sorgen. Ja? Und reiche Kinderwelten, in denen die Kinder groß werden können. Und oft würde ich am liebsten einen tollen Kindergarten empfehlen. Ja? Ein übergewichtiges Kind kommt in den Waldkindergarten und dann ist das Problem erledigt. Ja? Aber das liegt nicht in unserer Reichweite oft.
Wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen über das Thema Essen sprechen, über die Kühlschränke, wo man ja schon sagen muss, es gibt natürlich übergewichtige Kinder, aber es gibt auch viele Kinder, die machen aber so von sowas von den Mund zu, wenn da irgendwie was Komisches auf dem Tisch steht, vor allem wenn es grün ist. Und ich habe mal unseren Kollegen Martin Krinner gefragt aus der Redaktion, er selber hat 3 Kinder, wie das denn bei ihm ist mit den Kindern und dem Essen.
Ich habe 3 Kinder. Mein ältester ist 10, die mittlere ist 5 und mein jüngster ist jetzt gerade 3,5 geworden. Und was das Essen angeht, sind die extrem unterschiedlich. Also der älteste Luca, dem muss man wirklich jeden einzelnen Krümel zwischen die Zähne drücken. Er liebt Pizza, er liebt, wenn er es nicht zu oft essen muss, Spaghetti Bolognese. Käsebrot ist auch wunderbar, aber zum Beispiel Fleisch geht gar nicht. Also entspannt grillen geht überhaupt nicht mit ihm zum Beispiel, wohingegen die anderen absolute Allesfresser sind. Es gibt eine Anekdote, da sitzt Rosalie im Restaurant neben mir, ich habe mir ein schönes Steak bestellt und sie war, glaube ich, 2,5 da und habe mich auf dieses saftige, schöne 250 Gramm Steak gefreut und es lag vor mir auf dem Teller und ich habe davon, glaube ich, insgesamt, wenn überhaupt, 3 Gabeln abbekommen, weil Rosalie neben mir saß und immer den Mund wie so ein kleines Vögelchen aufgerissen hat und Fleisch, Fleisch gesagt hat. Auch wieder lustig, Luca, der Älteste, der kein Fleisch isst, isst auch kein Gemüse. Also den kann man eigentlich mit Kohlenhydraten vollstopfen. Brot, Nudeln, das geht immer. Aber sowohl Fleisch als auch Gemüse, da macht er ein Kreuz vor sich und das geht überhaupt nicht.
Herr Retzpolster, der geschlossene Mund der Kinder, der hat auch einen Sinn. Auch wenn viele Eltern das nicht glauben wollen.
Genau, also mit süß kriegt man sie ja immer, die Kleinen, und das hat auch einen evolutionären Grund, weil der süße Zahn lockt die Kleinen zu den Umweltbestandteilen, die ja ernährungstechnisch wertvoll sind, nämlich die reifen Dinge. Also die wollen Süßes essen und das heißt, die essen reife Heidelbeeren und lassen die unreifen stehen. Wunderbar, also von der Natur ist es so eingerichtet, dass die möglichst viele tatsächlich Kohlenhydrate bekommen, weil die Kinder wachsen extrem schnell. Ihr Gehirn in den ersten 3 Jahren wächst explosionsartig. So 20-25% des Stoffwechsels stecken die Kinder direkt in ihr Gehirn rein. Das heißt, die müssen immer sich mit Kohlenhydraten versorgen. Also sehr, sehr gut, dass die diese Sucht haben. Die haben ja eine richtige Sucht nach Süßem. Damit finanzieren die ihr Wachstum. Und leider ist eben auch hier eine Fehlanpassung zu bemerken, nämlich die, dass der süße Zahn, die heute hat, nicht mehr zu den reifen Heidelbeeren zieht, sondern zu Mars und Snickers und Co. Das sind also super optimierte Nahrungsbestandteile, die es nie gab, die evolutionär nicht vorgesehen sind. Da laufen die also in eine Falle und da müssen wir als Eltern natürlich ganz stark auch gegensteuern.
Aber
das ist eine.
Und das Gemüse, also was ich auch immer wieder feststelle, oder wir haben auch, glaube ich, eine Zuschrift auf Facebook. Genau. Wir haben die Frage gestellt auf Facebook und eine Hörerin oder Userin hat uns geschrieben von ihren Erfahrungen mit dem Essen.
Wir haben ein paar Postings. Arthur Dent hat uns auch gepostet und er kann leider nicht zuhören. Er muss nämlich seine kleine Tochter gerade beruhigen. Viel Glück dabei, vielleicht mit was Süßem. Und Karin Stock hat erzählt was ganz Ähnliches. Sie hat 2 Töchter und sagt, sie hat sie gleich erzogen. Aber das Essverhalten sei total unterschiedlich. Also die Große isst Austern, Meeresfrüchte, alles Fleisch. Und die Kleine muss sich schon fast brechen, wenn sie eine Krabbe nur sieht aus der Entfernung. Eine ist sportlicher und fürchtet sich vor nichts. Die andere hat Angst vor Gewittern. Und sie sagt auch, es ist schon komisch, sich das so zu erklären, auch dieses unterschiedliche Verhalten.
Ja, das, man muss so sehen, wir Menschen, wir leben ja praktisch wie auf einem großen Baum, wo jeder seine eigene Nische, sein eigenes Ästchen hat. Und da ist keiner gleich wie der andere. Jeder ist Spezialist in was Bestimmtem. In vielen, vielen Dimensionen sind wir komplett unterschiedlich. Ja, die einen sind Draufgänger, die anderen sind schüchtern, die einen sind offen für Neues, die anderen sind weniger offen. Die einen sind schwierig im Umgang mit anderen, die anderen sind easygoing, ja, Pfälzertyp und so. Das heißt, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und unsere Kinder kommen ja schon mit unterschiedlich gemischten Karten so quasi auf die Welt. Die haben vom Temperament her schon diese Anlagen drin. Ja. Die einen sind wirklich zurückhaltend und hochempfindsam und die anderen, die kann nichts aus der Fassung bringen. Und die spezialisieren sich dann im Lauf ihres Lebens immer mehr. Und deshalb, ja, wir sind alle unterschiedlich, genetisch dahinter liegen dann sogenannte Polymorphismen, dass eben nicht nur bestimmte Gene in der immer gleichen Ausprägung da sind, sondern eben in ganz verschiedenen Varianten. Und deshalb ist es auch beim Essverhalten so, wenn man es statistisch anschaut, dann haben alle Kinder im Schnitt einen süßen Zahn. Ja. Und alle Kinder im Schnitt, manche mehr, manche weniger, gehen durch eine Phase, wo sie es mit Gemüse wirklich schwer haben. Ja. Die haben es als Säuglinge, da fällt ihnen das leicht, da können sie in den Mund eigentlich reinstopfen, was sie wollen. Auch so ganz, ganz wilde Dinge wie zerdrückte Oliven oder so. Aber dann im zweiten Lebensjahr werden die ganz zurückhaltend. Und zwar zurückhaltend allem gegenüber, was sie nicht kennen.
Also die Oliven würden Sie dann schon weiter essen, wenn Sie die mal kennengelernt haben?
Möglicherweise, aber aus dem zweiten Grund eher nicht, weil nämlich auf einmal schränkt sich der Geschmackshorizont alles auf alles ein, was nicht bitter ist. Also das heißt, die haben dann auf einmal ein ganz, ganz akutes, ganz, ganz starkes Empfinden für Bitterstoffe. Und das bringt die dann dazu, dass sie Bitteres meiden. Alles, was grün und bitter ist, geht nicht in den Mund rein oder bei manchen Kindern. Also bei 25% der vierjährigen Kinder, sagt die Statistik, die essen gar kein Gemüse.
Aber ja. Das ist doch so gesund.
Und das ist so gesund, genau. Und das ist so gesund, sagen wir Kinderärzte. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so. Ja. Die Kinder sollten aus evolutionären Gründen nämlich tatsächlich im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr ganz, ganz zurückhaltend sein mit allem, was bitter ist, weil, stellen Sie sich die Umwelt vor, in der die Menschheit groß geworden ist, wenn Kinder, die auf eigenen Beinen die Welt erforschen, wenn die rausgingen und dann in sich das Programm trügen, ja, lass uns hier mal was abgreifen, hier ein Bärchen, dort ein Blättchen, dann wären wir nicht da, wir wären nämlich tot, also unsere Vorfahren wären tot gewesen, die hätten sich vergiftet, ja, weil der Unterschied zwischen einer Heidelbeere und einer Tollkirsche ist optisch nicht sehr groß. Aber eine Tollkirsche, schon die Hälfte von einer Tollkirsche ist für ein Baby oder für ein Kleinkind, das durch die Wälder pirscht, tödlich. Ja, das heißt, die brauchen ein Schutzprogramm, nichts zu essen, was sie nicht absolut kennen. Das heißt Neophobie, Angst vor Neuem, also ist als Angst in die Kinder eingekabelt. Und das Bittere, was macht das für einen Sinn? Genau den gleichen Sinn, dass Kinder, die auf eigenen Füßen da rumstapfen, die treffen ja nicht nur auf Essbares, sondern eben auch auf ganz viel Giftiges. Die Umwelt früher war ja nicht irgendwie vom Stadtamt auf Pfaffenhütchen und so untersucht und das alles entfernt, sondern das war einfach Giftiges und Ungiftiges nebeneinander. Und Giftiges ist in aller Regel bitter. Also wenn Sie Nikotin in einer Zigarette knabbern, dann das ist einfach bitter. Und diese Giftstoffe, die Bitterstoffe, die markieren also Gifte. Und deshalb sollten die Kinder, wenn sie in einer Phase sind, in der sie die Umwelt ja noch nicht kennen, die sind ja noch nicht durch soziales Lernen irgendwie abgesichert, die sollten dann tatsächlich in der Phase auch eine Zurückhaltung haben gegen allem, was irgendwie bitter ist. Und das tragen die so quasi auf ihrer Zunge mit sich. Die haben also da ganz viele neue Antennen, also bitter erkennende Rezeptoren, die sie einfach fernhalten von allem, was Spinat ist und wo wir meinen, wie Gott weiß, wie gesund das sei.
Weil das ist wirklich interessant. Wahrscheinlich freuen sich jetzt, wir haben wahrscheinlich nicht so viele junge Zuhörer, aber das ist jetzt der Freibrief, das Gemüse zu verweigern, oder?
Tatsächlich. Ich gebe den Freibrief, ja, weil es gibt keinen Unterschied zwischen den Kindern, die kein Gemüse essen und denen, die Gemüse essen in der Entwicklung. Kinderärzte können keinen Unterschied feststellen, sowohl somatisch in der körperlichen Entwicklung als auch in den Blutwerten. Das ist auch so, dass die Vorstellung, dass jagende und sammelnde Völker, dass die von Gemüse gelebt hätten, die ist absolut abwegig. Ja? Weil das Gemüse, das wir essen und das wir nur essen können, das essen wir deshalb, weil wir 200 Jahre Zucht betrieben haben.
Ja? Und weil wir es kochen.
Die Wildmöhre. Und gekocht wurde schon, Feuer gab es schon vor 800.000 Jahren. Also der moderne Mensch ist mit dem Feuer groß geworden. Also der moderne Homo sapiens seit 200.000 Jahren. Der hat also hat immer die Möglichkeit gehabt zu kochen. Interessanterweise übrigens, wie kochen Sie denn als Sie, steinzeitliche Menschen?
Wie kocht man? Man rostet die Hirschkeule überm Feuer.
Und ja, und wie machen Sie eine Suppe?
Schnee schmelzen?
Es ist so, die haben, da gibt es auch gute Fundstellen, die haben in die Erde gegrabene Lehmkuhlen und dann lassen sie das härten, Wasser rein und dann werfen sie einen im Feuer erhitzten Stein rein, das ist wie ein Tauchsieder und dann ist es heiß.
Super.
Da können sie also alles drin kochen. Aber die hatten ja gar kein Gemüse zu kochen, weil in Wirklichkeit ist es so, das Gemüse ist eine Zucht, ist ein Zuchterfolg, ja, eine rohe Karotte. Es gab ja mal eine Zeit, wo wir so Wildgemüse, das galt als toll, haben wir auch immer gemacht, nach wilden Möhren. Die können sie nicht essen, ne? Das ist Faserstoffe pur. Was der Mensch gemacht hat, ist, der hat alle Anstrengungen gemacht, um die Dinge süß zu machen oder Kohlenhydrate reinzukriegen. Eine Urform des Kürbisses, die können sie gar nicht essen.
Na gut. An dieser Stelle muss ich Sie kurz unterbrechen, weil wir jetzt eine kleine Pause machen und gleich kommen die Nachrichten. Wir wollen bis dahin noch Musik spielen. Wir reden gleich weiter über dieses spannende Thema und hören in der Zwischenzeit aber noch ein Stück. Und zwar aus dieser Reihe Le Mystère de Voix Bulgare, das Stück Polignala et Todora. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, es ist wunderschön, von Marcel Cellier. Und hier bei uns im Studio ist die Temperatur gerade richtig für unseren täglichen Nachrichtenüberblick. Britta Wagner aus der Nachrichtenredaktion ist zu uns gekommen. Britta, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe erstmal eine kleine Anekdote. Ich wechsle mal das Mikro. Jetzt hört man mich sehr gut. Ich habe eine kleine Anekdote aus unserem, ich sag mal fast Tagesthema Schlecker mitgebracht, was sich bei uns durch die Nachrichten zieht. Und zwar eine Äußerung, ich würde mal sagen, im Bereich die schönsten gemeinen Politikeräußerungen, wo die Menschen nicht drüber nachgedacht haben. Jetzt kann ich mal schön werten hier, super, das darf ich ja sonst nie mehr, ich bin großartig. Und zwar hat Rösler gesagt, ich lese sein Zitat vor, jetzt gilt es für die Beschäftigten, mehr als 10.000 vornehmlich Frauen, einzelne Mütter und ältere Frauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden.
Anschlussverwendung, das ist ja hervorragend.
Also das ist für mich so ungefähr das gleiche Niveau wie Menschenmaterial, was wird. Menschen gerne mal von sich geben. Also, ich weiß nicht, wer ihn da beraten hat, wahrscheinlich niemand. Das ist schon ein bisschen fies formuliert. Also uns beschäftigt Schlecker auch noch weiter. Da tut sich ja auch noch einiges. Mhm. Jetzt mit den Bundesländern haben wir auch gerade gehört, ihre eigenen Initiativen starten wollen. Also wir hoffen, dass wir nicht in solche Wörter zurückgreifen müssen. Man kann es ja auch, muss ein bisschen an die Menschen denken, denke ich auch. Genau, noch andere Themen, die es nicht bei uns heute reingeschafft haben. In Afghanistan gab es doch diesen mutmaßlichen Amokläufer, der jetzt verurteilt werden soll. Jetzt läuft schon die Verteidigungsstrategie an. Sein Verteidiger hat gesagt, vermutlich litt sein Mandant an Depressionen. Klingt ein bisschen nach Verteidigungsstrategie, war für uns jetzt noch kein Thema, solange der Prozess noch nicht losgeht. Und es ist ja eh sehr unklar, was da genau passiert ist. Da halten wir uns eh vorsichtig zurück. Deswegen hat das bei uns auch heute nicht reingeschafft. Und noch zwei Themen aus den Wissensnachrichten. Ein Fall, ein sehr interessanter Punkt. Es geht um die Geburtenrate unter deutschen Frauen. Wir wissen ja, wir sind alle ganz schlimm, weil wir keine Kinder kriegen. Es gibt dort einen
Ansatz. Obwohl die Radiowissen ja da sehr gegen angeht, wenn man sich so die Geburtenrate anguckt. Aber das noch am Rande.
Okay, ich weiß nicht, ob es da schon eine Studie zu gibt, die wir jetzt zitieren könnten. Aber hier gibt es eine Studie, die herausgefunden haben möchte, dass nicht 1,4, sondern 1,6 Kinder pro Frau geboren werden. Klingt erstmal gut. Das Problem ist aber, wie das erklärt wird, das ist eine statistische Besonderheit, der sogenannte Tempo-Effekt. Das hat im weitesten Sinne was damit zu tun, dass die Frauen sozusagen älter sind, aber dann trotzdem noch die Kinder kriegen. Und das hat jemand berechnet. Und kompliziert, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Und meine Kollegin von der Tagschicht meint, es ist leider zu kompliziert, um es in eine Nachricht zu verpacken. Vielleicht kann man es ja mal weiter beobachten. Ich gebe es mal an die Kollegen weiter, vielleicht was für Statistikgespräch, aber für eine Nachricht.
Ja, das war ja gerade heute. Vielleicht nächste
Woche. Zu knapp sozusagen. Wir geben es mal weiter. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und noch ein Thema, und zwar geht es da um Ernährungsforschung im weitesten Sinne. Und zwar Forscher, die herausgefunden haben oder getestet haben, wie sich Joghurt mit Omega-3 diesen aus Fisch bekannten
Omega-3-Fettsäuren.
Genau, diesen Stoffen sozusagen, den an Menschen testen lässt, ob das denen schmeckt. Das klang
das heißt,
uns.
Joghurt mit Fischöl versetzen.
Genau, aber es würde bei mit dem Geschmack, also es ging da konkret um einen Chili- und Limette-Joghurt, da kann man wohl ein bisschen Fischöl reinschummeln. Aber bei uns war das Problem, wir sind an den Artikel selber nicht herangekommen. Das ist immer schwierig dann zu entscheiden, weil gerade diese Ernährungsgeschichten ja gern mal interessengeleitet sind. Also ich habe mal die Forscherin gesucht, es gibt eine ganz interessante Datenbank, PubMed.org, da kann man gucken, was Wissenschaftler schon so veröffentlicht haben und manchmal hat man da dieses Aha-Erlebnis, oh, der Mensch hat ja nur zu Nüssen geforscht, dann ist gern mal der Verdacht da, dass der irgendwie von der Branche bezahlt wird. Hier hat sich das bisher noch nicht bestätigt, also sie hat zu verschiedenen Sachen geforscht, aber uns war das dann doch zu heiß, nachher steckt dann vielleicht einer der großen Joghurt-Giganten dahinter, der die Studie irgendwie finanziert hat und deswegen ist das für uns dann ein Anlass, es lieber doch nicht zu machen.
Kluge Entscheidung, dass man manche Sachen nicht sendet, bevor man irgendwie halbgares Wissen veröffentlicht.
Genau.
Ja, wir bei D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz, wir kümmern uns heute Abend um ein Thema, nämlich um Kinder. Das beschäftigt viele Menschen auch hier in der Redaktion. Warum sind Kinder so, wie sie sind und warum sind sie manchmal so komisch nach unseren Maßstäben? Also warum verhalten sie sich so seltsam? Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, wie das mit dem Schlafen ist und wie es mit dem Essen ist. Und bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, möchte ich nochmal die Runde für unser Rätsel eröffnen, unser tägliches Rätsel, das Aerobic. Herbert Renz-Polster, unser Gast in Friedrichshafen. Sie dürfen jetzt auch mit zuhören, wenn es um unser Rätsel geht, was wir einmal noch vorspielen und dann auflösen. Und Sonja, du kannst kurz erklären, worum es geht.
Ja, heute ging es wieder, das machen wir öfters, Filmtitel raten und zwar diesmal akustisch. Wir hören jetzt gleich alle eine Szene, die wir alle hoffentlich mit etwas gedanklicher Beweglichkeit dazu nutzen können, auf den Filmtitel zu kommen. Und ein kleiner Tipp vorab, es ist kein Tierfilm.
Der Kleine da in der Ecke, ist der nicht süß?
Hm.
Und sieh den da in der Schaukel. Oh, und der Dicke da hinten auf dem Baum.
Ja, ja, toll.
Nein, wie niedlich. Sieh mal das Schimpansenbaby. Oh, das würde ich am liebsten mitnehmen. Guck, 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 jetzt guck doch mal schnell. Der Freche da hinten, der ist gerade von draußen reingekommen. Oh, und der da oben, der da so hin und her schwingt. Wie toll der das macht.
Nee. Ein Schimpanse, der schwingt. Ist ja unglaublich.
Ja, und schau mal da, der ganz Große, der kann sogar den ganzen Baumstamm wegschieben. Oh, und dahinter, da sitzt ja noch ein ganz kleines. Oh Gott, ist das niedlich. Guck doch mal hin.
Oh mein, also jetzt hör mal zu. Ich glaube, ich habe mir jetzt in diesem verdammten Käfig jeden einzelnen Scheißaffen mindestens einmal angeschaut, ja?
Nein, hast du nicht. Zähl doch mal.
Eins, zwei, drei, vier. Elf.
Siehste? Fehlt noch einer. Und wir warten jetzt hier, bis ich den auch noch gesehen habe.
Unser Aerobic heute. Herbert Renz-Polster, haben Sie irgendeine Idee, was wir damit bezwecken wollten? Welchen Filmtitel wir gesucht haben? Kein Tierfilm, wohlgemerkt.
Nee, ich muss komplett passen. Also das.
Worum ging es denn in dem Stück?
Kann ich mal anknüpfen.
Um welche Tiere ging es denn?
Ja, um Schimpansen offensichtlich. Ja.
Genau. Und die gehören zu der größeren Gruppe der?
Primaten.
Ah, nein, nicht so kompliziert. Auch einfach.
Nicht so kompliziert, der Tiere.
Nein, na, dazwischen. Zwischen Primaten und Tiere.
Säugetiere.
Zwischen Säugetiere und Primaten.
Menschenaffen.
Ja, und das Menschen noch weg. Dann sind wir bei den Affen.
Affen.
Und dann ging es darum, sie zu zählen.
Und einer hat noch gefehlt.
Das heißt, es ging um 12 Affen. Und es gibt einen Film, der heißt auf Englisch 12 Monkeys.
Ja.
Und diesen Film haben wir gesucht.
Den Film muss man natürlich kennen, sonst ist es zu schwierig.
Der Film mit Bruce Willis und Brad Pitt.
Ja. Und wir hatten wahnsinnig viele Zuschriften. Also es gibt zumindest viele Leute, die diesen Film kennen. Und den muss man kennen, fairerweise. Sonst kommt man nicht auf den Filmtitel.
Genau. Okay, dann schmeißen wir jetzt aber mal unsere Maschine an. Wir haben ja die Zuschriften mit den richtigen Antworten. Und Herbert Renz-Polster, Sie sagen an einer Stelle einfach Stopp. Und dann haben wir den Gewinner oder die Gewinnerin gezogen.
Ich fange hier mal
und
an.
Und auf die Plätze. Fertig. Los.
Stopp.
Ja. Nichts geht mehr. Der Gewinner ist der Jonas Sinram aus Dresden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es gibt ein D-Radio Wissen T-Shirt. Das verschicken wir in den nächsten Tagen. Ist die Adresse dabei?
Ist alles dabei.
Ja, wunderbar. Auch die Größe.
Kommt dann an. Die Größe? Nein.
Die vielleicht noch hinterher schicken. Wir schreiben noch mal eine E-Mail.
Sonst fragen wir da, glaube ich, immer nach, wenn wir nicht sicher sind, ob XXL. Genau.
XXL oder XL oder XL. Ich glaube, die Auswahl ist da nicht so riesig. Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt. Er ist uns zugeschaltet aus Friedrichshafen und er forscht zu der Frage, was unsere Kinder dazu macht oder dazu bringt, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und seine These ist, die Kinder sind so, weil die Steinzeit sie so geprägt hat, beziehungsweise die lange Geschichte der Menschen, die eben über viele, viele tausend Jahre ganz anders gelebt haben als wir heute, nämlich eher in Jäger- und Sammlergemeinschaften und dass deswegen die Kinder sich sozusagen nach den damaligen Verhältnissen heute ziemlich schlau verhalten, wenn sie nachts nicht alleine schlafen wollen und wenn sie keine komischen, grünen, bitteren Gemüsestücke in sich reinschieben. Über dieses Thema wollen wir noch weiter reden. Es gibt noch so eine Sache, also Sie haben ja gerade noch ein Buch veröffentlicht. Das heißt, Menschenkinder, ein Plädoyer für eine artgerechte Erziehung. Da klingt es auch schon an, was Sie auch eben schon gesagt haben. Also Menschen gehören nun mal auch zu den Säugetieren. Und man kann sie einfach auch so ein bisschen so einordnen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, also dass ja viel eigentlich so intuitives Wissen ein bisschen verloren gegangen ist, wie man quasi mit kleinen Kindern umgeht. Und dass heute Eltern halt sehr auch bombardiert werden, einfach mit diesen Ratgebern und mit den unterschiedlichsten Theorien, wie man es denn nun richtig macht. Ich habe mich nochmal mit einer Kollegin unterhalten, Claudia Hennen aus unserer Redaktion. Und sie hat genau dieses Thema angesprochen. Sie ist auch deswegen betroffen, weil sie noch ein ziemlich kleines Kind hat.
Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 7 Monate alt, kam auch einige Wochen zu früh. Und eigentlich vom Beginn an, seit der Geburt, war das Thema Frühförderung ein Riesenthema. Alle sagen einem, man soll Pickup machen, Babyschwimmen ist das Mindeste. Dann ist man ja schon bei 2 Terminen. Dann ganz viele der Babys machen auch Krankengymnastik. Auch da sind die Kinderärzte sich nicht einig, ob das immer notwendig ist. Aber wenn dann eben eine kleine Schieflage oder der Schädel ein bisschen verformt ist durch die viele Rückenlage, dann wird sofort Krankengymnastik auch verordnet. Dann hat man den 3. Termin schon. Und wenn man dann auch vielleicht für seinen Körper mit Rückbildung noch was machen will als Mutter, dann hat man nachher eine 5-Tage-Woche, wo man täglich mindestens einen Kurs hat. Und was mich innerhalb dieser Kurse auch wahnsinnig genervt hat, ist dieses Vergleichen. Also insbesondere im PKIP-Kurs sind einige Mütter richtig alarmistisch geworden, weil das Kind in irgendeiner Form motorisch das eine noch nicht kann, sie aber den Blick dafür verlieren, was es vielleicht anderes kann. Das heißt also, diese erste wunderbare Zeit mit dem Kind wird dadurch belastet, dass man sich ständig fragt, ist auch alles in Ordnung mit meinem Kind und fördere ich es auch genug? Und manchmal denke ich, vielleicht wäre es das Beste, die Kinder einfach in Ruhe zu lassen.
Die Kinder in Ruhe zu lassen, Herr Renz-Polster, würden Sie das unterschreiben?
Nein, nicht in Ruhe, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen raus ins echte, wirkliche Leben. Ja? Denn das, was ein Baby braucht zum Aufwachsen, ist eigentlich eingebaut in ganz normalen Alltag. Wenn Sie sich vorstellen, was alles passiert, wenn Sie Ihr Baby tragen, na, dann passiert mehr als in mancher Krankengymnastik. Das Kleine balanciert ja immer aus, hat einen Kopf einmal in der Ecke, einmal in der anderen Ecke. Es kann sich ganz feinfühlig dann auch regulieren mit der Mutter. Die Mutter ist immer bei ihm. Und dazu gibt es tolle Studien. Ja, dazu gibt es Studien, dass das auch die Bindung, also diese Sicherheit zwischen Mutter und Kind erhöht, dass die Mutter intuitiver handeln kann. Ja, die Mutter spart vielleicht auch den einen oder anderen Termin für die eigene Rückbildung, denn wenn sie Baby mit sich rumtragen, da haben sie auch schon ganz schön was für ihre Muskeln getan. Also ich glaube, wir sollen es nicht übertreiben. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Förderung, die seit Alters in unser Leben eingebaut ist. Wir müssen es nutzen.
Aber leider sieht die Realität ja wirklich anders aus. Vielleicht auch, weil viele Paare eben dieses eine Kind haben, das dann zum großen Projekt wird auf einmal und zur eigenen Lebenserfüllung dient. Weil diese Dynamik, die hält ja an, die unsere Kollegin da beschrieben hat.
Und es ist vor allem ganz angstgeprägt. Also es herrscht eigentlich in der Kindererziehung, herrscht wirklich eine Diktatur der Angst. Wir reden von Freiheit, gell? Wir haben inzwischen auch einen Präsidenten, der das thematisiert und wir schreiben uns das auf die Fahnen. Aber wirklich im Familienleben, im direkten Leben mit Kindern herrscht ein Klima der Angst. Da ist überhaupt nichts von Freiheit da. Und da meine ich eben, dass wir, wenn es uns gelingt, dass wir die Kinder verstehen, aus ihren Wurzeln, aus dem, was sie ins Leben mitbringen, dass wir dann auch in der Lage sind, uns ein bisschen zu befreien vor diesem ständigen, du musst das tun, du musst jenes tun, du musst dafür sorgen, jenes sorgen. Selbstständigkeit und ja Stärke und Entwicklung, das mussten Kinder schon immer an den Tag legen. Das Leben früher war nicht in Plüsch ausgelegt. Die Kinder mussten selbstständig werden, obwohl sie zum Beispiel alle Nähe, alles gehabt haben, was sie an Nähe sich gewünscht haben. Und deshalb denke ich, der Blick zurück befreit. Ja, das zeigt uns, es ist nicht, dass wir die Kinder verziehen, dass wir sie verwöhnen, wenn wir dieses oder jenes mit ihnen machen. Wir können nur die, also viele machen sich Gedanken über krumme Rücken durchtragen. Ja, wie haben die Menschen ihre Kinder denn getragen in der Menschheitsgeschichte? Mit sicher nicht in Kinderwägen geschoben. Ja. Mhm. Das heißt, tragen, das ist das artgerechte Habitat der Kleinkinder.
Wir wollen noch Musik hören, als kurze Verschnaufpause. Sie haben noch ein schönes Lied ausgesucht von Francis Cabrel, L'encre de tes yeux. Da, ich habe mich gefragt, heißt das jetzt Tinte oder bezieht sich das auf?
Ja, die Tinte deiner Augen. Ja.
Weil die Augen so blau sind. Ah, okay. Dann hören wir da mal rein in die L'encre de tes yeux.
De tes yeux.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Erziehung oder sozusagen der Umgang mit Kindern, mit Kleinkindern, mit Säuglingen heute sehr von Angst auch geprägt ist, weil die Eltern oder überhaupt die Leute sich Gedanken machen, was ist denn richtig, wie kriege ich die Kleinen groß und was richtig für Schäden an, wenn ich dies nicht tue oder das nicht tue. Herr Renz-Polster, unser Studiogast aus Friedrichshafen zugeschaltet und Kinderarzt. Wie würden Sie das denn einschätzen? Hat das auch was damit zu tun, dass vielleicht heutzutage die Leute zu wenig Kontakt haben, sonst im Alltag, bevor sie Eltern werden, dass sie quasi noch nie ein Baby in der Hand gehalten haben, im Arm gehalten haben, bevor sie dann selber Eltern werden?
Ja, spielt sicher eine Rolle. Also eigentlich war ja das immer ins Leben eingebaut, dass wir gelernt haben, wie geht man mit so kleinen Geschöpfen um. Ja, man hat immer eine Lektion bekommen bei den Geschwistern oder auch bei Nichten, Neffen und so weiter. Und heute ist es wirklich ein Kaltstart und am Anfang, es ist einfach anstrengend. Und ich denke, dass das dann einfach ganz schnell auch der Druck im Kessel dann ansteigt. Mache ich das richtig? Man hat, ist nicht so gefühlsmäßig eigentlich wirklich abgesichert. Ist fast schon wie wenn man Ski fahren muss, ohne dass man jemals vorher an einem kleinen Hügel üben konnte. Und da nutzen auch die noch so gute Ratgeber nichts. Da können sie 100 Ratgeber lesen und sie lernen nicht Skifahren. Und beim Elternsein ist es eigentlich auch ein Stück weit, also ich will es nicht übertreiben, aber ein Stück weit ist es schon so, dass wir das auch erfahren müssen, wie wir mit Kleinen umgehen.
Und wie kann man das besser machen? Also leiht man sich öfter mal die Kinder aus? Von anderen.
Also das geht schon los eigentlich im Kindes- und Jugendalter. Also bei allen Primaten, ich sage jetzt bewusst allen Menschenaffen, ist es so, dass der Nachwuchs, der hat ein unstillbares, und zwar vor allem der weibliche Teil des Nachwuchses, hat ein unstillbares Bedürfnis, den Müttern ihre Kleinen abzuschwatzen. Ja? Die wollen mit denen spielen. Die wollen mit denen Erfahrungen machen. Und das, warum spielen die mit Puppen? Ja, das ist der Drang, mit sich auf Kleine einzustellen. Und dem würde ich unbedingt auch kulturell viel stärker nachgeben. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass unsere Hauptschüler und unsere Realschüler und unsere Gymnasiasten, dass die auch mal Nachmittag in der Krippe die Kleinen mitversorgen. Ja, da gibt's auch tolle Modelle. Das tut ihnen gut. Das macht ihnen richtig auch die Freude. Dann sie entwickeln ihre Empathie. Und ich glaube, jetzt wo wir so wenig Kinder haben, da müssen wir eigentlich für eine stärkere Beteiligung durch Mischung auch sorgen.
Sie haben in Ihrem Buch eine Szene beschrieben, wo Sie sagen, dass auch bei Menschenaffen, also in dem Fall war es, glaube ich, ein Gorilla-Weibchen, dass auch die sozusagen nicht das in die Wiege gelegt bekommen, wie sie mit ihren Kleinen umgehen, sondern dass sie sich das auch abgucken von anderen Weibchen. Da ging es darum, dass ein Gorilla-Weibchen irgendwie keine Erfahrung hatte und dann das Baby irgendwie falsch rum an die Brust gelegt hat mit dem Hinterkopf. Genau. Und dass man dann, das fand ich sehr faszinierend, dann hat man hier hat man das Kind weggenommen und dann beim nächsten Mal hat man sie vorher quasi instruiert, indem man ihr so eine Bataillon von Gorilla-Weibchen, die gerade stillten, vor den Käfig gestellt hat. Und danach konnte sie es dann auch. Das heißt, sie hat sich's abgeguckt. Das fand ich eine sehr faszinierende Geschichte.
Und bei den Gorillas und bei den Schimpansen kann man an Gehegen sehr gut untersuchen, an was liegt es denn, dass eine Mutter kompetent wird. Die nennen das wirklich, also Primatenforscher nennen das kompetente Mütter, hören wir natürlich nicht so gern, aber wir denken ja immer, die Liebe ist es. Ja, aber in Wirklichkeit braucht man auch ein bisschen Kompetenz dazu. Und da ist es so, eine kompetente Mutter wird dadurch kompetent, dass sie selber eine gute Kinderstube hatte, also auch eine kompetente Mutter, und dass sie eben als Teenager mit kleinen Schimpansen bzw. Gorilla-Babys spielen durfte. Wenn man ihr das vorenthält, dann kann sie mit ihrem eigenen Nachwuchs nicht richtig umgehen.
Wir reden jetzt immer hier. Wir reden gerade immer über die Mütter, ja. Und es stellt sich doch die Frage, was ist denn mit den Vätern? Sie haben auch eben gesagt, also vorrangig sind es sozusagen auch die weiblichen jungen Affen, Äffinnen, die sich darum bemühen, den anderen die Babys abzuschwatzen. Aber man sieht ja schon heutzutage, dass es einen Wechsel gegeben hat, dass sich auch Väter darum kümmern.
Ja, Väter sind, die sind inzwischen, wird sogar angenommen, sie sind so wichtig, dass sie schon bei der Zeugung eigentlich dabei sein sollten. Ja. Nee, es ist so, es war ein Witz. Also Väter ist tatsächlich so, Väter spielen auch evolutionär eine Rolle. Also gibt's auch Beobachtungen an steinzeitlich lebenden, also jagend und sammelnd lebenden Völkern, wo zum Beispiel bei den Kung das 20% der Zeit mit dem Säugling wird von den Vätern bestritten. Das ist mehr als die heutigen Männer am Säugling direkt tun. Aber insgesamt gemittelt über die 184 beschriebenen steinzeitlichen Kulturen ist es so, dass die Männer doch ganz klar im zweiten Glied stehen. Ja, die sind also dabei, wenn es geht, aber eben auch nicht immer. Es ergibt sich schon aus dem, dass zum Beispiel Gruppen, die Großwildjagd betreiben, da sind die Männer oft auf Jagdzügen, die können ein, zwei Wochen gehen, das heißt, die sind dann auch tatsächlich weg. Aber das Netz um das kleine Kind drumherum ist trotzdem sehr, sehr reichhaltig. Es wird nicht nur bestückt und gestrickt von den Männern, sondern auch ganz stark von den Großmüttern zum Beispiel, von Freundinnen und eben auch vom Clan im weitesten Sinn. Also sind wir tatsächlich Stammeswesen. Wir sind darauf angewiesen, dass auch andere mit anpacken, und zwar direkt.
Das heißt, das ist ja auch das, was bislang die Großfamilie bei uns war und die weggefallen ist, die uns dann eigentlich fehlt.
Im Prinzip schon, ja. Jetzt war die Großfamilie selbst jetzt in der bäuerlichen Geschichte eigentlich nicht der, denkt man immer, wir waren alle Großfamilien, aber da gab es auch viele. Ich meine, die ganzen Knechte und so, die waren dann auch praktisch oft alleinerziehend eben auch. Aber das stimmt. Also wir sind darauf angewiesen, das kann man auch ausrechnen, da gibt es mathematische Modelle, wie viel Kalorien kann eine Mutter sammelnd für ihr Kind erwirtschaften. Ja? Und dann trägt man das auf gegen das, was ein Säugling braucht, bis er unabhängig ist, später als junger Erwachsener, da braucht er 13 Millionen Kilokalorien. Das ist viel zu viel für eine einzelne Person und auch viel zu viel für ein Elternpaar, als dass die das beibringen könnten. Das heißt, wir sind eigentlich biologisch sogenannte kooperative Brüder oder kooperative Aufzieher. Wir sind darauf angewiesen, dass wir nicht nur als Vater und Mutter anpacken, sondern dass wir drumherum noch Leute haben, die uns helfen.
Ein schönes
und das ist heute ganz stark.
Ein schönes Schlusswort, ja. Herr Renzpolster. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil uns die Zeit einfach furchtbar davongelaufen ist. In dieser Redaktionskonferenz hatten wir heute zu Gast Herbert Renzpolster, Kinderarzt. Er war zugeschaltet aus Friedrichshafen. Es war außerdem im Studio Sonja Ernst aus der Online-Redaktion, Bibero Lehmann. In der Technik war Christian Wilke. Mein Name ist Verena von Keitz. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und passen zum Ende Adio Querida von Jasmin Levy.